Moin moin und hallo zum Flatterdach Podcast Episode 3. Ich bin euer Host Christopher Marx. Ich sitze hier mit meinem anderen Co-Host
Alexander Buda.
Und wir sitzen hier noch mit einer dritten Person, unserem heutigen Ehrengast Lukas Josefiak. Fangen wir gleich mal an. Lukas, wer bist du? Was machst du?
Ja, hi. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Lukas, bin einer der Co-Founder von Widgetbook. Widgetbook ist ein Flutter DevTool-Startup aus Deutschland. Mit Widgetbook bauen wir die Kollaborationsplattform für UI-UX-Designer und Softwareentwickler. Also führen einmal beide Parteien auf einer Plattform zusammen, sind somit quasi die Kollaborationsplattform für Flutter-Teams. Im Kern haben wir ein Open-Source-Package, gleichnamig zu unserem Unternehmen, daher kennt man uns vielleicht.
Gut, sehr, sehr, sehr cool, sehr interessant. Und also ich persönlich habe auch schon mal von Widgetbook gehört, habe auch Vorbereitung auf diesen Podcast ein bisschen damit gearbeitet und finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch viele, viele unserer Zuhörer oder viele Leute im Flutter-Kosmos haben hoffentlich auch schon mal davon gehört. Falls nicht, was sind denn so die Features? Also klar, Kollaborationssoftware für eben Designer und Entwickler, aber was macht euch aus? Was kann die Software? Was erhoffen wir uns davon, wenn wir das einsetzen?
Genau, vielleicht erstmal ganz grob zur Einleitung. Mit Widgetbook haben wir, wie gesagt, im Kern ein Open Source Package. Das ist so das Storybook für Flutter. Kennt ihr beiden Storybook.js?
Ja, ich glaube, da sollten wir mal einsteigen und dieses Synonym erstmal klären. Was ist überhaupt Storybook oder Storybooking? Wer nutzt es? Wofür nutzt man das? Das wäre, glaube ich, vielleicht für auch einige, den einen oder anderen Hörer sehr interessant.
Genau, also ich hatte ja gerade schon gesagt, Storybook.js, also wie man schon von der Endung entnehmen kann, es kommt aus der Webentwicklung, von den JavaScript-Frameworks. Es ist im Prinzip ein Open-Source-Package, was auch schon so wie so ein DevTool am Ende funktioniert. Man kann es einfach in die gewünschte Entwicklungsumgebung übernehmen und dann hat man als Entwickler die Möglichkeit, die UI in Isolation zu bauen. Das heißt, man kann wirklich ganz stringent die UI von der Logik trennen, so wie man es eigentlich haben möchte, aber das eben in sehr einfacher Form. Und dadurch hat man am Ende zwei große Vorteile. Auf der einen Seite hat man als Entwickler am Ende deutlich saubereren Code geschrieben, der deutlich besser zu maintainen ist, auch für das ganze Team, gerade wenn man jetzt nicht mehr alleine auf der App arbeitet, sondern eben in größeren Teams. Und dann ist es auch so, dass man die App sofort oder die UI sofort modular aufgebaut hat. Das heißt, man kann den Code am Ende viel leichter wiederverwenden für weitere Elemente. Und dann das Spannende bei Widgetbook oder dann auch bei Storybook.js ist, während man quasi seine UI in Isolation entwickelt, wird automatisiert eine Übersicht erstellt. Und über diese Übersicht hat man jetzt die Möglichkeit, wirklich jedes einzelne UI-Element in Isolation zu sehen in Widgetbook und dann auch jedes einzelne UI-Element am Ende in unterschiedlichsten Konfigurationen testen zu können. Das heißt im Light-Mode, im Dark-Mode, auf unterschiedlichen Device-Größen, unterschiedlichen Sprachen und so weiter.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist Storybook eine Art Tool oder eine Art Technologie, womit ich denn mit meinem Entwicklungsteam die UI separat entwickeln kann und mir die im Vorfeld schon mal anschauen kann. Also ein gutes, ich habe einen Kunden, da ist das Team auch etwas größer und dort arbeitet auch ein etwas kleineres Team an der UI. Also für dieses Team wäre es zum Beispiel wieder von Vorteil, Storybooking oder Widgetbook zu nutzen, um die UI erstmal zu entwickeln und dann mit dem PO oder mit dem Designer nochmal dort sich anzuschauen und zu schauen, ob es so wie vom Design gewünscht ist.
Ja, ganz genau. Also perfekter Use Case. Also am Ende jedes Flutter-Team, was professionell arbeitet, wo der Anspruch besteht, hey, wir wollen den Code am Ende nicht wegschmeißen, ist nicht mehr so in dieser MVP-Phase, sondern man ist letztendlich wirklich dabei, die professionelle App zu entwickeln, kann am Ende sehr gut Widgetbook nutzen.
Sehr cool, weil es erinnert mich sehr an eine Sache, die wir bei einem Kunden mal gemacht haben, dass wir nämlich die UI als extra Library, als extra Package ja ausgegliedert haben und dann eine Web-Applikation geschrieben haben, die quasi diese ganzen UI-Elemente halt einmal anzeigt, dass sich der PO oder die Designer die einmal angucken können. Aber ja, Widgetbook ist ja quasi dann das in professionalisiert ein bisschen schöner, weil Also die Implementation, die wir da geschrieben haben, die möchte ich keinem zeigen.
Ja, aber das war tatsächlich genau der Use Case, den wir anfangs hatten. Also vielleicht kommen wir gleich noch so ein bisschen zur Historie, zu Widgetbook. Aber was wir extrem häufig sehen bei unseren Usern oder dann bei unseren Kunden, dass es dann so Ansätze gab, wie die du beschrieben hast, wo man dann so irgendwie quick and dirty sich selbst was entwickelt hat. Und das funktioniert ja auch für den Anfang. Aber der Feature-Umfang reicht nicht aus. Es sieht am Ende auch nicht super toll aus. Also wenn man das Team intern teilt, reicht es meistens noch. Aber Widgetbook geht auch darüber hinaus. Also werden dann auch von Agenturen beispielsweise genutzt, die dann Widgetbook nutzen, um diese UI-Library am Ende auch mit den Endkunden zu teilen, um dann auch so Abnahmeprozesse zu vereinfachen. Und da will man dann schon auch irgendwie ein professionalisierteres Tool am Ende zeigen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und das Ganze ist, soweit ich jetzt erstmal, ich habe ja ein bisschen damit rumgespielt, ist es eine Desktop-Anwendung, dass ich quasi zusätzlich zu meiner App, die ich bauen kann, auch eben das Widgetbook starten kann und da dann eben alle annotierten Widgets eben ja sehen kann in meinem Katalog. Ist das richtig oder gibt es noch irgendwie eine Webplattform?
Genau, also du beschreibst das schon völlig richtig. Man hat am Ende quasi die Möglichkeit, also du bindest Widgetbook am Ende einfach in deine bestehende App ein und hast dann verschiedenste Möglichkeiten, auf welcher Plattform du die UI dann ausführen möchtest. Wir empfehlen Desktop. Du kannst das aber auch sofort schon auf Web bauen. Bei Web ist nur das Problem, was wir alle kennen, du kannst halt nicht den Hot Reload durchführen. Geht leider nicht. Wir haben auch schon Kunden gesehen, die Desktop-Settings am Anfang zum Beispiel in ihrer App noch nicht mit drin hatten, denen das dann am Anfang ein bisschen zu aufwendig war. Und dann hatten wir auch schon gesehen, dass es User gibt, die das auf größeren iPads beispielsweise, die nehmen sich dann den größten Mobile-Simulator und führen das darauf aus. Aber wir empfehlen auf jeden Fall, das auf Desktop auszuführen. Das geht am leichtesten. Aber dann ist es tatsächlich so, wie du sagst, wir haben quasi on top auf dem Open Source Package noch eine Kollaborationsplattform gebaut, nennt sich Widgetbook Cloud, wo man dann das Widgetbook, was man lokal erstellt hat, hosten kann und kann es dann dort sehr, sehr einfach, quasi out of the box mit Designern teilen, mit Endkunden teilen, auch mit anderen Entwicklern teilen oder wir sehen auch, dass das mit Marketing-Teams oder mit dem Product Owner geteilt wird. Also letztendlich ist das so am Ende die Plattform, wo das ganze Product Team zusammenkommt. Und es ist nicht nur so, dass dort nur Hosting stattfindet auf Widgetbook Cloud, sondern wir bieten da auch einen sehr strukturierten Review-Prozess an. Das ist dann, kann man sich ähnlich vorstellen, wie bei einem Pull-Request über GitHub, wo dann Codezeilen miteinander verglichen werden, die sich jetzt im Vergleich zum letzten PR geändert haben. Also können wir dann sofort vergleichen, okay, welche Code-Bausteine, welche Widgets haben sich verändert im Vergleich zum letzten PR oder zum letzten Bild, je nachdem, wie man dann seine Action eingestellt hat. Und hat dann dort die Möglichkeit, jedes einzelne Element, was sich geändert hat, mit dem vorherigen Element zu vergleichen, kann dann die Changes entweder accepten oder rejecten, kann dann präzise Kommentare geben. Man hat als Designer auch die Möglichkeit, also auf der einen Seite alle Elemente in unterschiedlichsten Konfigurationen zu testen, kann dann aber auch auf Widgetbook Cloud Änderungen an den Widgets vornehmen. Also man kann zum Beispiel mal die Farbe ändern, wenn man jetzt am Ende sagt, weiß ich nicht, dass das Hemd von Christopher zum Beispiel ist irgendwie schöner als das T-Shirt von Lukas, pinsel ich das Widget mal in einer anderen Farbe an und am Ende über diese Accept- und Reject-Funktion, die ich habe, stellen wir automatisiert dann eine sehr transparente Liste zur Verfügung, wo dann sofort klar ist, okay, bei diesen Widgets gibt es jetzt noch Änderungsbedarf oder diese Widgets sind quasi fertig entwickelt und dann hat man auch quasi so einen Status in dem Projektverlauf, ja, Wie gut ist das Projekt jetzt schon fortgeschritten?
Ja, nee, sehr cool. Ich habe es nämlich tatsächlich auch gesehen, dass da recht viele Kostümisierungsmöglichkeiten gibt. Knobs heißen sie, glaube ich, intern, ja, genau. um eben die Widgets anzupassen, auch fertige Themes mit reinzugeben und ja verschiedene Device-Größen auszutesten. Das ist schon, sieht auf jeden Fall sehr, sehr praktisch aus. Also werde ich auf jeden Fall mal vielleicht bei einem Kunden pitchen.
Ja, sehr gut. Ja, Lukas, mal eine andere Frage. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, das Ganze ins Leben zu rufen und dann ein Produkt draus zu machen und das dann halt auch kommerziell dann anzubieten und zu verkaufen?
Ja, genau. Das war, ich würde sagen, ein bisschen ungewöhnlicher Weg. Also ich bin von Hause aus eigentlich gar kein Softwareentwickler. Also ich habe ganz langweilig BWL studiert, also International Business, so BWL mit Englisch und Französisch. kam dann glücklicherweise auch während des Studiums schon schnell dann auch auf Programmierung. Also man hat es dann irgendwie in der Schule gehabt, aber dann so ein bisschen verloren, dann in der Uni aber wieder damit angefangen, aber dann klassisch mit Webentwicklung. Da kannte man dann auch Storybook JS, also ich hatte einfach so ein paar Webentwicklungsprojekte privat umgesetzt und habe dann über das Studium noch Jens und Julius kennengelernt. Also Julius hatte mit mir zusammen International Business studiert. Jens haben wir an der Uni auch kennengelernt. Jens ist aber tatsächlich unser Fulltime-Entwickler, also von Hause aus gelernter Entwickler, hat Informatik studiert und Jens hat jahrelang mit Designern und Entwicklern zusammengearbeitet und kannte einfach diesen Riesen-Pain, der vorherrscht. Ich glaube, damit können wir uns alle identifizieren, dass die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Designern nicht immer so rosig ist, dass es da viele Abstimmungsprobleme gibt. Und letztendlich kannte Jens auch Storybook.js sehr gut, weil er viel Webentwicklung gemacht hatte. Und Jens hat in seiner Freizeit immer neue Technologien ausprobiert. Ist irgendwann auf Flutter gestoßen. Und wie man dann so schön sagt, war es irgendwie so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Es war sofort klar, hey, das Framework hat ein Riesenpotenzial. Es war damals noch in der Alpha-Phase, als Jens da erste Tests mitgemacht hatte. Und hatte eben auch gesehen, hey, da gibt es einfach extrem viel Potenzial. Also das sind ja dann Frameworks, die noch extrem jung sind, wo man einfach noch extrem viele Entwicklungsmöglichkeiten hat, die man bei etablierteren Frameworks auch gar nicht mehr so hat. Also war irgendwie klar, hey, das könnte irgendwie ein cooler erster Markt auch sein für irgendwas, was man dann entwickeln könnte. Als wir dann mit Flutter angefangen haben, Flutter-Projekte umzusetzen, haben wir gesehen, hey, es gibt kein Storybook.js. Ne? Also du hast irgendwie keine vernünftige Library dafür. Komisch. Also es gab dann schon so erste Open-Source-Packages, die aufgepoppt sind. Aber wie das dann häufig mit Open-Source-Packages ist, die werden dann, also es ist natürlich erstmal super cool, dass es Leute gibt, die der Community helfen wollen, die da contributen, die ihre Freizeit am Ende investieren. Aber es ist dann häufig auch so, dass die Projekte eben nur in der Freizeit maintained werden. Und deswegen war der Feature-Umfang nicht so groß. Wenn man dann mal selbst einen Pull-Request gestellt hat, hat es extrem lange gedauert, bis der durchgewunken wurde. Und dann haben wir am Ende intern gesagt, hey, wir machen das einfach selbst. Lass uns erstmal intern für uns ein Storybook.js aufsetzen, also eine Storybook-Solution für Flutter. Und haben dann mit befreundeten Entwicklerteams gesprochen, die auch auf Flutter geswitcht sind, die gesagt haben, okay, cool, was ihr da macht. Können wir das für unsere Projekte vielleicht auch nutzen? Dann habe ich gesagt, klar, okay, lass uns das einfach mal Open Source stellen und haben dann extrem schnell extrem viel positives Feedback bekommen und haben dann gemerkt, oh, spannend, vielleicht könnte man jetzt ja tatsächlich diese Kollaborationsplattform oben drauf setzen und haben dann angefangen, in die Planung zu gehen mit unseren ersten Usern. Und das Nummer eins Feature, was dann von Anfang an nachgefragt worden ist, war tatsächlich, hey, ist ja alles cool, dass ich das lokal machen kann, aber es wäre extrem stark, wenn ich das jetzt noch mit Designern teilen könnte und irgendwie einen strukturierteren Review-Prozess haben kann. Dann haben wir das evaluiert und haben gesehen, okay, das passt und haben dann unsere Jobs gekündigt und das Vollzeit gemacht.
Sehr cool. Wann war das ungefähr? Nur mal so, um das einzuordnen, weil ihr seid ja schon recht früh auf das Flutter-Pferd aufgesprungen. Und also wann habt ihr euch dann wirklich dazu entschieden, ein Business um Flutter drum zu bauen?
Genau, das hat tatsächlich noch eine Weile gedauert. Also wir hatten dann vor allem Jens ist 2018 auf Flutter aufmerksam geworden, hat da erste Tests gemacht, aber dann hatte Jens noch Vollzeit in einem anderen Job gearbeitet. Julius und ich hatten auch am Anfang noch unsere Jobs. Ich hatte vor Widgetbook, vor dem Startup schon mal ein anderes Corporate Startup aufgebaut. Und dann war das sowas, dass das schwellte immer so ein bisschen mit. Und irgendwann war dann eben der perfekte Zeitpunkt, damit zu starten, weil dann auch eben die Nachfragen aus der Community kamen. Stellt das mal Open Source. Und das war dann im September letzten Jahres, dass das passieren sollte. Und von da an haben wir dann gesagt, okay, wir hatten eben sofort positives Feedback, konnten unsere Jobs kündigen, weil wir, das ist auf jeden Fall was man jedem empfehlen kann, der ein Startup gründen möchte in Deutschland. Es gibt verschiedenste Förderungsprogramme seitens der Bundesregierung. Wir haben uns damals auf das Exist-Gründerstipendium beworben, haben das bekommen. Dadurch konnten wir unsere Lebenshaltungskosten decken für den Zeitraum von einem Jahr. Läuft jetzt gerade aus bei uns quasi, aber dadurch konnten wir alle unsere Jobs kündigen und uns eben Vollzeit auf Widgetbook konzentrieren und konnten dadurch eben auch Vollzeit ein Open-Source-Package entwickeln als Team, was ja auch nicht so häufig passieren kann.
Ja, sehr cool. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, erzähl mal, wenn ich jetzt Entwickler bin, Lukas, was müsste ich machen, um erstmal Widgetbook bei mir A zum Laufen zu bekommen? Und B natürlich auch, muss ich da bei euch gleich ein Pricing-Modell abschließen? Gibt es eine Free-Version? Wie kann ich damit starten, wenn ich jetzt das mir mal genauer anschauen möchte oder mal ausprobieren möchte?
Wenn ich rein theoretisch jetzt ein Flutter-Entwickler wäre, der diesen Podcast hört, was müsste ich meinen Chefs pitchen?
Genau, also es ist eigentlich denkbar unkompliziert. Also wie mit jedem anderen Open-Source-Package kann man einfach auf pub.dev gehen, kann dort Widgetbook eingeben und kann dann den Anweisungen folgen, um das Open-Source-Package erstmal zu installieren. Aber wir machen es sogar noch einen Schritt einfacher. Wenn man einfach auf unsere Website geht, dann gibt es zum Beispiel auch ein Demo-Video, wie man das macht, auf YouTube, auf unserem YouTube-Channel Widgetbook gibt es dann auch noch so Step-by-Step-Anleitungen, wie man alles aufsetzt. Wir haben auch eine sehr extensive Dokumentations-Page. Also wenn man docs.widgetbook.io eingibt, wird man auch wunderbar durchgeleitet. Also der Onboarding-Prozess sollte wirklich ziemlich einfach sein. Was noch extrem spannend bei Widgetbook ist, was uns auch hervorhebt gegenüber anderen Storybook-Solutions, ist, man hat bei uns die Möglichkeit, nicht nur unser Package Widgetbook zu nutzen, sondern auch unser Widgetbook -Generator-Package zu nutzen. Das ist, wie der Name schon so ein bisschen sagt, ein Code-Generator. Also ich weiß nicht, habt ihr beiden schon mal mit dem Freeze-Package gearbeitet?
Ja.
Genau, perfekt. Kollektives Ja sagen. Das gilt tatsächlich für die meisten professionellen Flutter-Entwickler. Ist so ein Annotation-Based Code-Generator. Und genau den Approach fahren wir auch mit unserem Generator. Dadurch hat man die Möglichkeit, dass der Setup und auch der Maintenance-Prozess von Widgetbook enorm erleichtert wird. Also man kann tatsächlich einfach seine Widgets annotieren und dann werden die Widgets, um es ganz einfach zu machen, einfach in den Katalog, in diese Library mit reingezogen, wenn man den Buildrunner laufen lässt. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn man sagt, hey, das ist lokal schon super cool, aber ich möchte jetzt zusätzlich das mit meinen Designern teilen und möchte einen strukturierten Review-Prozess haben und möchte auch noch von den zukünftigen Features von Widgetbook dann profitieren, dann kann man das Ganze auf unsere Kollaborationsplattform, auf Widgetbook Cloud, hochladen. Und das ist auch sehr einfach. Man kann, also je nachdem, welches CI/CD-Tool man nutzt, kann man dann unsere Action nutzen. Also der klassische Fall, den unsere meisten Kunden haben, die nutzen GitHub Actions. Da haben wir eine Action in dem GitHub Marketplace verfügbar gemacht. Das ist auch wieder Widgetbook. und dann kann man das einfach in seine normale CI/CD-Pipeline mit einfügen und kann sich dann aussuchen, quasi ab wann wird die Action getriggert. Entweder macht man das pro Bild, man macht es pro Pull-Request, also da ist man völlig frei. Und dann geht es auf die Kollaborationsplattform und die kann man auch erstmal kostenlos nutzen. Also bevor wir anfangen, für Widgetbook Geld zu nehmen, kann man das erstmal ausprobieren, ob das passt. Wir bieten auch die Möglichkeit, für jeden Nutzer, der sich absignt, kostenlose Demo-Calls anzubieten mit mir. Es gibt auch die Möglichkeit, in unseren Discord-Server zu joinen. Dort sind wir sehr aktiv und beantworten gerne jegliche Fragen rund um Widgetbook. Wir sehen auch schon, dass sich die Community untereinander hilft. Also etabliertere, ältere Widgetbook-Nutzer helfen dann Neulingen auch häufig, was auch cool zu sehen ist an der Community. So kann man eigentlich am besten starten.
Ja, sehr cool. Ja,
vielleicht mal ein bisschen mehr in die Tech-Richtung. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen, sind ja schon ein bisschen technischer jetzt geworden. Aber ihr habt Widgetbook auch mit Flutter gebaut, oder?
Genau, also wir benutzen eigentlich so viel Flutter/Dart, wie es geht. Also das Package, ne, logischerweise in Dart geschrieben, das Frontend von uns ist rein in Flutter entwickelt und im Backend sind wir da auch, ich sag mal, Google so ein bisschen treu geblieben, nutzen da Firebase mit TypeScript, genau.
Mhm. Und ihr nutzt dann ja quasi, also ich möchte gar nicht zu tief ins Technische gehen, da können wir vielleicht irgendwann mal euren CTO zu interviewen, aber kannst du mir ein bisschen was dazu sagen, wie quasi Flutter als Metaebene für Flutter-Code funktioniert? Weil ihr habt ja jetzt quasi ein Tool, das in sich selbst nochmal Flutter-Widgets rendert.
Ja, also am Ende ist es bei uns so, dass wir den Flutter-Code gar nicht kompilieren, sondern Widgetbook ist im Prinzip wie eine stinknormale Flutter-App. Und dadurch kannst du als Developer deine Widgets einfach in die App, Widgetbook einhängen. Und dann läuft deine Widgetbook-App quasi in deiner normalen App mit. Du kannst allerdings auch, wie du das vorhin erzählt hattest, dass du ein Team hattest, was ein dediziertes Package entwickelt hat für die UI-Library. Du kannst Widgetbook auch als zum Beispiel Mono-Repository einfach als einzelnes Package so ein bisschen absondern. Und dann hast du nicht den Fall, dass deine Widgetbook-App in deiner App mitläuft. Aber auch da kann man einfach wieder auf docs.widgetbook.io gehen. Da ist das Ganze nochmal genauer beschrieben. Genau.
Mhm. Und also gut, ich hätte jetzt eigentlich gefragt, wobei hat Flutter euch da geholfen? Aber es ist ja logisch, wenn ihr quasi letztendlich Widgetbook als Flutter-App selbst rendern lasst, dann ergibt es
genau,
Sinn.
Also, ja, also im Prinzip kannst du sagen, dass Flutter hilft uns genauso wie allen anderen.
Aber dann vielleicht mal die Gegenfrage, seid ihr da irgendwo an eure Grenzen oder an Flutters Grenzen gestoßen? Gab es da irgendwas, was euch dann ein bisschen Steine in den Weg gelegt hat? Also natürlich im Endeffekt, es gibt glaube ich keine bessere Plattform, um Flutter-Widgets anzuzeigen als Flutter selbst, aber was waren da vielleicht ein paar Probleme?
Ja, also letztendlich sind wir selbst total überrascht gewesen, wie einfach es war. Also wir hatten selber Vorbehalte, so ein bisschen, okay, wie gut ist Flutter schon auf Desktop, wie gut ist Flutter am Ende auf Web, weil wir hatten bislang Flutter immer nur für Mobile-Projekte genutzt, da war es top. Und dann war Flutter Web, das war dann noch in Beta, als wir das genutzt hatten und waren so, kann man das jetzt schon guten Gewissens nutzen? Und es lief tatsächlich hervorragend. Also wir hatten kaum Issues. Was natürlich immer nervt, ist vorhin auch schon angesprochen, dass der Hot Reload auf Web funktioniert leider nicht. Von daher machen wir das quasi so, dass wir für unseren, also wenn wir unsere Widgetbook-App entwickeln, also die Kollaborationsplattform, also bei unserem Development, dann nutzen wir dafür nicht Flutter Web, sondern nutzen eher macOS Desktop. Am Ende sieht das sowieso ähnlich aus und wir testen es dann am Ende noch einmal, ob das dann am Ende auch wirklich genau dem entspricht, einfach um dieses Hot Reload Issue zu umgehen. Also sobald das gefixt wird, sollte eigentlich alles passen und soweit hatten wir echt glücklicherweise keine größeren Probleme.
Boah, cool. Also sehr, sehr spannend. Wie sieht eigentlich so die Zukunft bei, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Zukunft, ein bisschen vielleicht einen Ausblick zu bekommen, mal zu schauen, wo die Fahrt bei euch hingeht.
Und vielleicht noch als Zusatzfrage, wo wollt ihr irgendwann mal so ein bisschen von Storybook.js abweichen? Also ihr habt ja schon quasi wesentlich mehr um Widgetbook drum gebaut, als Storybook so hat, aber was kommt noch, was sind so die Features?
Genau, also man kann das vielleicht so ein bisschen aufteilen in Open Source Package, was eben sehr, sehr ähnlich zu Storybook.js ist, davon stark inspiriert ist und dann der Kollaborationsplattform, die generell schon unterschiedlich ist zu Storybook.js. Also bei dem Open Source Package hatte ich vorhin auch schon herausgestellt, dass da unser Code Generator extrem hilfreich ist und den werden wir weiter ausbauen. Also was wir immer wieder als Feedback bekommen, ist von Teams, die ich sag mal einmal mit Widgetbook gestartet sind und ihren Prozess gut gefunden haben, dann ist es top. Aber mit Widgetbook anfangs zu starten, vor allem für ein sehr, sehr senioriges Projekt, kann gerade für Teams, also für alle Teams, die sehr erfahren sind, wenn man was das angeht, Tests zu schreiben beispielsweise, für die ist das überhaupt kein Problem, Widgetbook zu nutzen. Aber gerade so für Teams, die jetzt noch nicht irgendwie eine hohe Test-Coverage haben, wo das noch nicht in ihrem Alltag integriert ist, dass man Tests schreibt, dass man vielleicht gar keine Tests schreiben muss, weil junge Startup, es muss schnell gehen, für die ist das dann häufig eine kleine Hürde, Widgetbook zu nutzen. Und da kommen wir mit unserem Generator zukünftig einfach diesen Teams immer weiter entgegen. Also wollen über den Generator das Setup und die Maintenance immer weiter erleichtern. Und das ist dann am Ende auch was Storybook.js zum Beispiel nicht hat. Also wenn man jetzt Storybook.js nutzt, es ist natürlich auch einfach eine ganz andere Plattform, ne? Also Dart ist am Ende anders als JavaScript und bei Widgetbook oder bei Dart geht man eben viel über diesen Annotation-Based Code-Generation-Ansatz. Bei JavaScript muss man das nicht, da kann man das auch anders machen und da ist auf jeden Fall eine größere Unterscheidung in der Zukunft über den Generator zu finden bei Widgetbook. Und dann kommt natürlich noch extrem viel auf der Kollaborationsplattform. Also was da jetzt spannend sein wird, und da würde mich euer Feedback auch sofort interessieren, wenn ich hier zwei Flutter-Entwickler mit in dem Podcast habe. Wir werden eine Figma-Integration für Widgetbook schaffen. Das heißt, wir werden es nicht nur schaffen, die gecodeten Elemente auf Widgetbook verfügbar zu machen, sondern auch die Design-Elemente. Wir werden mit Figma anfangen. Man kann auch schauen, ob man da noch andere Tools mit einbindet. Aber Figma ist so das, was die meisten nutzen. Und schaffen dann so permanent 1:1 Vergleiche zwischen, okay, so sieht das gecodete Element aus und so sieht das designte Element aus.
Boah, mega. Da bin ich 100% bei. Also wenn wir da irgendwie eine schöne Integration haben, also wie du schon am Anfang gesagt hast, diese Gap zwischen Designer und Developer, die ist immer noch da und also alles, was da irgendwie hilft, das zu verringern,
also, ist super. Also bin ich auch sehr, sehr angefixt von. Also finde ich super spannend, weil auch für einen Kunden, den ich gerade im Reisebereich habe, da ist das ganze Design auch in Figma entwickelt worden und ist halt auch da. Und da so eine Integration zu haben, wäre natürlich cool, weil dann halt auch das Design-Team schnell mal gucken kann, wie ist der Stand der Komponenten und wo weichen die halt ab. Also wäre ein mega Feature. Und das andere Unternehmen, für das ich arbeite, die wollen auch jetzt auf Figma umswitchen von Sketch. Also wäre auf jeden Fall ein Mehrwert für beide Unternehmen dann.
Ja, genau. Sind ja quasi so ein bisschen Golden Tests auf Steroiden, so wirklich Design-approved Widgets und nicht einfach nur die selbst generierten Screenshots.
Ja, voll. Nutzt ihr selbst Golden Tests in euren Projekten?
Ja. In beiden Projekten haben wir es sogar, ja.
Okay. Ja, also nicht oft, muss ich ehrlich sagen. Also okay. ein Projekt, da nutzen wir Golden Tests, aber
ja. Ist halt auch manchmal etwas schwieriger, wenn du dann halt eine neue Flutter-Version hast oder sich da irgendwas ändert, dann brechen die schnell mal und gehen schnell mal kaputt.
Ja, okay, weil das ist auch ein Feature, was jetzt extrem häufig gefragt worden ist, aus unserer Community raus. Am Ende, wenn man das Widgetbook aufsetzt und Widgets ins Widgetbook einhängt, ist das ziemlich ähnlich zu Tests schreiben und es ist ziemlich ähnlich zu dem, was du für Golden Tests machst. Und deswegen, was wir auch zukünftig anbieten, ist so quasi, wenn du, während du Widgetbook nutzt, werden deine Golden Tests quasi automatisiert mitgeneriert. Und gerade für größere Teams kann es dann auch mal schwierig werden, diesen ganzen Wust an Files noch zu managen. Genau, ich sehe gerade in dem Call schon, Alex nickt auch schon. Deswegen werden wir am Ende so quasi so Managed Golden Tests anbieten, so ein bisschen quasi Golden Test as a Service, dann auch als Zusatzfeature auf der Plattform. Wäre das auch was, wo ihr sagen würdet, hey, das könnte spannend sein?
Ja, absolut. Also ich denke, das, was bisherige Projektteams daran gehindert hat, ist halt irgendwie so dieser ganze Overhead. Und wenn du jetzt irgendwie eine Lösung findest, das Ganze noch wesentlich effizienter zu machen, dann wäre das natürlich ein super Produkt.
Ja, genau. Also das käme auch noch. Und dann vielleicht noch eins, um es dann abzuschließen. Also, ist echt einiges geplant, aber was noch kommt, ist dann, dass man eine sehr gute Dokumentationsmöglichkeit hat. Also, dass wir es schaffen, dass du nicht nur einfach deine UI-Elemente anzeigen kannst, sondern eben dazu auch noch eine dedizierte Beschreibung hinzufügen kannst. Und das gilt sowohl für den Code als dann auch fürs Design. Also dass du die Möglichkeit hast, zum Beispiel den Entwicklern sofort zu sagen, hey, irgendwie der Use Case für dieses Widget ist folgendes. Oder der Designer sofort mitgeben kann, hey, der Use Case für dieses Design ist am Ende folgendes. Und dadurch, dass wir es dann schaffen, beide Welten so auf einer Plattform zusammenzubringen, um die angesprochene Lücke von Christopher zu schließen, hatten wir dann am Ende echt wirklich so eine Single Source of Truth in der Cloud, wo du sowohl das Design hast, als auch den Code, als dann auch die Dokumentation für das gesamte Team.
Sehr praktisch. Aber also ihr habt eine sehr, sehr volle Roadmap, wie es klingt. Zoomen wir vielleicht mal so ein bisschen raus. Wie ist denn so euer Team aufgebaut? Seid ihr immer noch die drei Leute oder habt ihr mittlerweile ein paar mehr Leute? Weil so also zu dritt oder als ein, zwei Entwickler das Ganze aufzuziehen, das klingt sportlich.
Genau, also wir sind tatsächlich bislang noch rein aus Eigenmitteln finanziert und sind dadurch bislang auch noch rein im Gründerteam. Das ändert sich jetzt aber schlagartig. Also wir schließen gerade unsere Finanzierungsrunde ab mit unserem Startup und sind dann für die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall finanziert und wollen mit der Finanzierungsrunde jetzt dreieinhalb Entwickler einstellen. Ein Entwickler ist auch schon eingestellt, startet am 15.8. Zwei Stellen für reine Entwicklungsarbeit sind dann noch offen. Auch sehr, sehr gerne Entwicklerinnen. Und eine Stelle Wenn es gut läuft, ist nächste Woche dann auch schon besetzt. Dann gäbe es noch eine Stelle bei uns für reine Entwicklung. Und dann, was vielleicht auch spannend ist, gerade in so einem Flutter-Dach-Podcast, wo es dann auch um Community geht, wir werden eine Dev-Relations-Stelle besetzen, wo es dann wirklich darum geht, ein NIM oder ein NER die Möglichkeit zu geben, Vollzeit Community-Arbeit für Flutter, für Widgetbook zu machen. Da kann man wirklich, man kann auf jede Konferenz fahren, man kann zu jedem Meetup gehen, man wird dann natürlich viel Widgetbook vorstellen, aber man wird die ganze Community kennenlernen, vor allem in dem Dachbereich, aber dann auch weltweit. Also unsere Nutzer sind am Ende global aufgestellt. Also wir haben Nutzer oder Kunden in Europa, aber auch in Südamerika, in Nordamerika natürlich. Und ich glaube, eine ziemlich spannende Stelle für alle, die sagen, hey, Community reizt uns sehr.
Ja, mega. Das klingt auf jeden Fall super. Kannst du uns vielleicht sonst noch ein bisschen was zu eurer Team- und Firmenkultur sagen? Also es ist natürlich schwer, das festzuhalten, wenn es gerade nur drei Leute sind, die auch so das Entwicklerteam sind, aber vielleicht so ein bisschen, wie läuft es bei euch? Was strebt ihr vielleicht an als Unternehmenskultur?
Genau, also ich glaube auch, das ist spannend, gerade für Entwickler. Also wir sind halt als Team schon von Natur aus sehr product-driven. Was wir etablieren, ist so eine Remote-First-Kultur. Also ist auch gerade was wir jetzt sehen, was immer beliebter wird bei Entwicklern, dass man die Möglichkeit hat, völlig standortunabhängig zu arbeiten. Also wir haben ein cooles Büro, man kann gerne jederzeit ins Office kommen, muss man aber nicht. Also man kann von überall aus arbeiten bei uns. Und da sind wir auch sehr offen, beispielsweise Coworking-Places, Mitgliedschaften zu stellen. Also ich sag mal, wenn man vielleicht WeWork kennt als Entwickler, der häufiger mal rumgereist ist, da stellen wir gerne die Mitgliedschaften, dass man dann auch, während man vielleicht Widgetbook, also während man zum Beispiel am Reisen ist und noch für Widgetbook arbeiten möchte, dass man das auf jeden Fall auch sichergestellt ist, hey, die Arbeitszeit kann gut genutzt werden. Was wir dann auch immer wieder machen möchten, ist sollte sich rauskristallisieren, dass das Team vor allem, ich sag mal, sehr, sehr verstreut aufgestellt ist am Ende, ist es natürlich schon daran gelegen, eine gute Firmenkultur aufzubauen. Und von daher werden wir dann immer mal wieder On-Sites haben, wo wir dann aber sagen, hey, das muss jetzt nicht in unserem Büro sein, sondern man trifft sich da mal, keine Ahnung, in Barcelona. Ne? Macht jetzt mal eine Woche On-Site in Barcelona, hat dann vielleicht mal irgendwie, wo man eine Spike-Implementierung macht, wo man jetzt speziell einen Sprint macht zu einem Feature oder trifft sich in Paris oder sonst was, ja.
Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also wenn einer der Zuhörer vielleicht noch auf der Suche ist oder gerne in dem Flutter-Bereich mehr eintauchen möchte, mehr arbeiten möchte und vielleicht auch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist, dann hat er jetzt hier natürlich auch die Wahl, sich bei Widgetbook zu bewerben.
Ja, ein Team im Herzen des Flutter-Ökosystems quasi. Da können wir vielleicht mal nochmal jetzt als abschließendes Thema drüber sprechen. Was hältst du so vom aktuellen Toolings-Ökosystem in Flutter? Also wir haben ja, gut, wir haben Widgetbook, ganz klar. Ich kenne noch Flutterflow und noch irgendwie ein paar andere kleine Tools, aber was kannst du dazu sagen, wie ist der aktuelle Stand? Was gibt es noch so für sehr spannende Projekte oder vielleicht auch Marktbegleiter von euch?
Ja, also was man vielleicht grundsätzlich schon mal sagen kann, ist, dass Flutter ja einfach schon einen riesigen Vorteil hat, dass viel out of the box kommt. Ich weiß nicht, ob das im ersten oder im zweiten Flutter-Podcast zur Sprache kam. Man muss ja letztendlich auch viele Widgets gar nicht mehr ganz selbst entwickeln. Also die wird ja da schon extrem viel abgenommen. Das ist ja erstmal cool, weshalb es beispielsweise auch in Flutter gar nicht so riesen Marketplaces beispielsweise gibt, wo man jetzt noch Widgets zukauft, weil das meiste hat das Flutter-Team uns ja sowieso schon abgenommen. Und dann gibt es auch einfach extrem viele coole, spannende Open-Source-Packages aus der Community. Also ich will jetzt hier nicht wieder die leidige State-Management-Diskussion anfangen, aber da gibt es ja extrem viele Möglichkeiten und extrem viele gute Lösungen, die da auch stark maintained werden, ne, wo dann echt Entwickler, also ich weiß gar nicht, wie die das teilweise machen. Also kann natürlich gut sein, dass dann diese Firmen den Leuten dann auch sagen, hey, ne, macht mal Vollzeit Open-Source-Arbeit, weil anders kann das, glaube ich, nicht möglich sein mit einem gesunden Schlafrhythmus. Und dann gibt es auch noch so Tools wie Melos, was wir zum Beispiel nutzen in unserem Team. Christopher nickt auch schon. Also wir nutzen das zum Beispiel zum Bauen und Publishen von Widgetbook. Nutzt du das auch?
Tatsächlich nie aktiv genutzt, aber öfter mal drüber gelesen.
Ja, oder was wir jetzt letztens zum Beispiel auch, wo wir letztens mit angefangen haben, was wir jetzt aber wirklich etabliert nutzen, ist Mason, was eigentlich eine ziemlich coole Generator-Option ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Widgetbook-Brick, also für alle Mason-Nutzer, man kann damit dann am Ende auch Widgetbook ja deutlich schneller aufsetzen als normalerweise. Und das ist auch cool. Habt ihr das schon genutzt?
Ja, ich persönlich sogar auch. Ich habe sogar meinen eigenen Brick schon geschrieben, weil es halt in einem der Projekten halt immer wieder vorkam, so dieses typische 0815 Screen bauen, Testfälle dazu bauen, etc., State Management und das halt so schnell wie möglich zu automatisieren.
Ja. Mhm. Finde ich auch sehr praktisch. Ja. Aber ich finde es auch interessant, dass so langsam nicht nur, also das Tooling-Ökosystem wächst und wächst und wächst, aber langsam etablieren sich halt auch Firmen, die das Ganze wirklich monetarisieren können. Also wie gerade eben schon gesagt, Flutterflow, die haben ja ein Pricing Model, ihr habt ein Pricing Model. Es gibt, glaube ich, noch ein paar, also es gibt wahrscheinlich sehr viele andere Tools, die ich hier gar nicht nenne, aber es gibt zum Beispiel auch irgendwie eine Localizing-Plattform, ich glaube Localizely heißen sie, die das auch schon einigermaßen kommerziell machen. Ja, viel passiert und ja, es entwickelt sich viel.
Ja, cool, Lukas, du hast uns ja auf jeden Fall erstmal sehr, sehr viel über Widgetbook erzählt, wie es funktioniert und auch viele Hintergrundinfos und was noch, einen Ausblick gegeben, was noch kommen wird. Jetzt würde mich ja mal interessieren, wenn ich jetzt so Unternehmer bin und dort mein Team oder ja mit onboarden möchte oder mit dem Tool versehen möchte, wo lande ich denn da preislich? Also was müsste ich dort rechnen mit einem Entwicklungsteam von 5 Entwicklern und vielleicht 2, 3 Designern?
Genau, das ist immer der spannende Punkt. Also letztendlich haben wir ein User-Based Pricing. Es hängt einfach davon ab, wie groß ist deine Firma. Und dann, was wir auch noch mit in die Berechnung mit einziehen, zumindest zum momentanen Stand, ist dann auch noch zu schauen, okay, ist das ein sehr senioriges Unternehmen oder ist das jetzt noch gerade ein Startup, wo wir dann auch den Preis auf jeden Fall individuell anpassen können. Also ich sag mal, es gibt so einen Standardpreis für Widgetbook. Aber es gibt dann auch immer die Möglichkeit zu schauen, okay, kann man auch noch einen individuellen Preis finden. Also letztendlich sagen wir immer, jedes Unternehmen, was Widgetbook nutzen möchte, dem Team möchten wir das auch ermöglichen, dass sie von Widgetbook profitieren können. Momentan ist es so, mit dem User-Based Pricing, dass wir einen Preis von $40 pro Monat pro User chargen. Da, wie gesagt, zur Diskussion. Und wir haben zum Beispiel einige Teams, die dann sagen, hey, das ist für uns völlig okay, das können wir gerne sofort machen. Wir haben allerdings auch Teams, die sagen, hey, für den ersten Monat, weiß ich nicht, ob das schon das Richtige ist, wir wollen das erstmal ausprobieren. Da haben wir, wie gesagt, die Free-Trial-Option und haben dann auch die Möglichkeit, mit den Teams individuelle Lösungen zu finden.
Alright, also ihr hört's, dass der Preis, wenn ihr vielleicht selber daran interessiert seid, dem Widgetbook-Team zu joinen. Auch jetzt ist die Chance. Dann lass uns doch mal den Podcast beenden, aber wir haben noch eine wichtige Frage, unsere Endfrage. Du bist zwar kein Techie, aber was ist dein Lieblingswidget?
Mein Lieblingswidget ist natürlich das Widgetbook-Widget.
Okay, fast ein bisschen geschummelt, aber das nehme ich auf jeden Fall hin. Also ich meine, muss es ja sein. Gut. Dann beenden wir an dieser Stelle mal den Podcast. Wie immer, falls es irgendein Feedback oder Themenwünsche oder sonstiges gibt, dann könnt ihr uns immer schreiben an podcast@flutter-dach.dev. Jetzt haben wir es. Und sonst auch überall auf Twitter. Lukas, du bist, glaube ich, auch sehr stark auf Twitter unterwegs oder generell in den sozialen Medien. Also immer gerne mal den Lukas anhauen, da werden bestimmt auch sehr viele interessante Diskussionen bei entstehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten